in den Passagen, die wir jetzt hören, oder die erste Passage, die wir hören, tritt die zentrale Figur Vera auf. Vera ist ein kleines Mädchen. Sie wächst in einem Heim auf. Sie hat zwar eine Mutter, doch die Mutter ist psychisch krank und kann sich nicht um die Tochter kümmern. Und in der Passage findet jetzt Vera ihr neues Zuhause. Sie wird aufgenommen von einer Frau, die im Heim arbeitet, von Edith, und kommt sozusagen zu Edith und ihrem Mann und der Schwester Edu nach Hause.
Das Edulein brauchst du nicht anzusprechen. Das Edulein kommt gut allein zurecht, sagte Tante Edith über ihre eigene Schwester, von der sie wie von einem großen, zahmen Haustier sprach. Vera war überrascht, als sie sah, dass jenes Edulein eine Frau war. Solange sie sie nicht gesehen hatte, hatte sie immer gedacht, das sei ein junger Mann, ein Brillenträger. Die Tante erwähnte sie nämlich oft und immer nur als das arme Edulein. Das arme Edulein schläft schlecht, das arme Edulein hat sich auf dem Heimweg vom Fleischer wieder verirrt. Als sie das erste Mal miteinander nach Hause gingen, hatte ihre Tante ans Herz gelegt, alle Leute zu grüßen, und dann, als sie im ersten Stock ankamen und auf dem Gang einbogen, seufzte sie, und da ist auch das Edulein. Vor der Wohnungstür hockte eine Frau unbestimmbaren Alters mit aufgedunsenem Bauch und Augengläsern. Die Füße in ihren klobigen, hohen Schuhen hatte sie gegen das eiserne Geländer gestemmt. Sie blickte nicht auf unter ihren Haaren, die ihr das Gesicht verdeckten. Sie begrüßte die Ankömmlinge nicht. Sie rauchte mit geschlossenen Augen weiter. Neben ihrem Schemel stand auf dem Boden ein runder Aschenbecher mit verschließbarem Deckel. Hier wirst du wohnen, sagte die Tante zu Vera und warf die Einkaufstasche auf den Tisch. Onkel Joschka, der zu dieser Zeit noch im Nachbarhaus Schach bei der Familie Lantosch spielte und der nach den Schachpartien ausgesprochen nach Speck roch, war von der Adoption gar nicht entzückt. Seine Frau hatte ihm einmal das ausgewählte Mädchen über den Zaun gezeigt und er verzweifelte bei dem Gedanken, für das abgezehrte kleine Wesen Verantwortung übernehmen zu müssen. Es war hässlich, hatte abstehende Ohren und knochige Knie. Es lief nicht mit den anderen umher, es stand nur da in der Mitte des gepflasterten Hofes. Er hatte kein gutes Vorgefühl, was dieses Kind betraf. Sie hätten für seine Unterbringung wohl eine gewisse Beihilfe bekommen, doch hatten sie in der Zimmerküche-Wohnung auch so kaum Platz. Ihm reichte die blöde Edu, die auf der Schwelle saß. Warum sollte er sich noch eine Sorge aufhalsen? Seine Frau arbeitete im Heim in der Küche, sie schleppte die großen Aluminiumtöpfe. Dort hatte sie dieses Mädchen aus dem Fenster gesehen und sie ausgewählt. Von Zeit zu Zeit brachte sie ihm eine Kleinigkeit, Brotrinden, Rüben. Vera nahm die Sachen an, aß sie und guckte weiter in die Luft. Als sie einmal kahl geschoren in der Küchentür auftauchte, erkannte die Tante sie gar nicht. Wie sich herausstellte, grassierten Läuse unter den Kindern. Die Pflegerinnen putzten die Köpfe zwei Wochen lang mit feuchter Watte auf Kämme aufgezogen. Doch dann hatten sie genug vom Gewinsel und von den Polsterüberzügen voller Nissen und schoren die Kinder alle mit der Maschine kahl. Vera sah so traurig aus, dass die Tante vor Schreck die Hände zusammenschlug. Sie unterhielten sich das erste Mal überhaupt. Eigentlich war das Mädchen das erste Mal bereit zu antworten. Es hatte nicht den Anschein, dass es sich besonders freute, doch als die Tante am Ende ihrer Schicht nach Hause ging, stand es am Drahtzaun und winkte. Zweimal waren sie spazieren und einmal unten in der Stadt und beim dritten Mal sagte man der Frau, sie dürfe das Kind auf eine Probewoche mit nach Hause nehmen, wenn sie wollte, die Papiere seien erledigt. Du wirst dein eigenes Nachthemd haben. Wenn du dann größer bist, lassen wir dir ein Kleid nähen. Ich habe einen Kleiderstoff für dich. Als sie nun angekommen waren und die Tante abgeladen hatte, wollte sie gleich nach dem Nachthemd fragen, doch sie getraute sich nicht. Die Tante stellte in einem großen Topf Wasser auf und zeigte ihr dann das Zimmer. Hinten an der Wand stand ein hohes Doppelbett, daneben ein ovaler Toilettenspiegel und ein großer Schleiflackschrank. Die Tante erzählte ihr, dass der Onkel Joschka sich im Krieg einmal in diesem Bett versteckt hatte, damit man ihn nicht mitnahm. Vera wagte nicht zu fragen, wohin man ihn mitnehmen wollte und wie er Luft bekam, wenn er nun einmal ganz zugedeckt war. Wenn sie sich hätte verstecken müssen, wäre sie lieber in den Schrank geklettert, doch sie sagte nichts. Sie hatte es sich längst abgewöhnt, etwas verstehen zu wollen oder sich mit Fragen in der verworrenen, erschreckenden und unberechenbaren Welt der Erwachsenen zu orientieren. Sie nahm es zur Kenntnis, dass dieses das Zimmer und jenes die Küche ist, da ist das große Bett, ihr neuer Platz, hier wird sie zwischen Onkel Joschka und der Tante schlafen und Edu draußen auf der Couch. Während die Tante alles wegräumte, setzte sich Vera an den Tisch mit der Schublade. Sie hätte gern in die Lade geschaut, doch wartete sie ab, bis die Tante das Wachstuch zurückschlug und selbst die Lade herauszog, um ein Messer herauszunehmen. Es war schweres Alpaka-Essbesteck darin und Spagat, sonst nichts. Die Tante hatte allerlei auf dem Tisch vorbereitet, da sagte sie dem Kind nur noch, es möge hier geduldig warten, sie würde gehen und den Alten suchen, weil das doch nicht angehe, dass er sogar heute Nachmittag nicht zu Hause sei. Sie schloss die Tür hinter sich, stieg über die reglose Edu, da schleppte sie sich die Treppe hinunter. Kaum war sie durch das Haustor gegangen, klopfte jemand. Vera stieg vom Hocker hinunter und öffnete die Tür. Auf dem Gang stand ein großgewachsener Fremder, der sagte, er habe die Gans gebracht, die sei aber noch nicht fertig. Die Gans, die nicht fertig war, schien doch recht lebendig zu sein. Unter dem Arm des Mannes beäugte sie Edu, dann erblickte sie Vera und musterte sie. Der Mann stellte die Gans auf den Boden, dann schloss er energisch die Tür und rief dem Kind noch vom Gang zu, es möge mit der Gans aufpassen, denn die würde zwicken. Die Gans war tatsächlich ziemlich beängstigend. Erst watschelte sie zum Küchentisch, dann reckte sie den Kopf vor und zischelte wie eine Schlange. Das Mädchen umrundete vorsichtig den Tisch und stahl sich zur Zimmertüre, doch als sie sie öffnete, floh die Gans mit unerwartet heftigem Geflatter in den Raum. Drinnen machte sie den Eindruck, sich ein wenig beruhigt zu haben. Sie watschelte vorwärts bis zum Toilettentisch, dann zurück zum Schleiflackschrank. Dort angekommen schien sie dunkel zu ahnen, dass sich noch eine Gans hier im Zimmer aufhielt, denn sie fixierte interessiert die lackierte Tür. Sie schnatterte ein paar Mal, dann wandte sie sich um und erblickte im ovalen Spiegel endlich diese andere Gans, die sich versteckt hatte. Die nicht fertige Gans bewegte den Kopf auf und ab, und als das Mädchen sich hinter ihr verdrücken wollte, um in die Küche zu gelangen, begann sie wieder zu flattern und zu zischen. Vera erschrak so sehr, dass sie sich auf einen Hocker rettete. Die Gans warf einen Blick auf den großen Weitling und das Messer, das auf dem Tisch vorbereitet war. Und als wären ihr die Zusammenhänge klar, strebte sie entschlossen auf die Tür zu. Sie deutete an, ihren kurzen Besuch beendet zu haben und sich nun bei Zeiten entfernen zu wollen. Da öffnete Edu, die um den WC-Schlüssel kam, die Wohnungstür. Das Gemeinschaftsklosett befand sich am Ende des Ganges. Die Parteien verschlossen die Tür immer. Die paar Sekunden genügten der Gans, um das Weite zu suchen. Sie schlüpfte hier wie vorhin unter der Achsel Edus vor den Beinen des ankommenden, nach Speck und Schnaps riechenden Mieters hinaus. Onkel Joschka, denn er war der Ankömmling, hatte schon deshalb nicht die mindeste Chance, die sportliche Gans zu erwischen, weil er dank des letzten, die Schachpartie beschließenden Slivovitz den Weg vom Nachbarhaus nur mühsam geschafft hatte. Von der Gans wurde vorerst noch nicht gesprochen. Man schöpfte erst Verdacht, als der torkelnde Onkel Vera zum dritten Mal fragte, ob denn die Katze ihr die Zunge gestohlen habe oder was los sei. Da merkten sie erst, denn das Wachstuch hatte Veras Hände bisher verdeckt, dass sie sich im sturen Schweigen immer wieder mit einem schneeweißen Feder über den Handrücken strich. Onkel Joschka saß während der ganzen Zeit schuldbewusst in der Küche, als ginge die Flucht der Gans auf sein Konto. Die Gewissensbisse waren nicht unbegründet, zudem schien die kurze, verbotene Freude am wenigen Speck auch den ausgiebigen, längerfristigen Genuss der frei verzehrbaren Gänsegrammeln zu gefährden. Er verdünnte den Schnaps in seinem Magen mit Sodawasser und versuchte dabei, dem kleinen Findelkind Vera Worte zu entlocken. Die aber antwortete kaum, sagte nur Ja und Nein und wollte nichts haben. Sie saß nur stumm da auf dem zu hohen Hocker. Die arme Kleine bot einen ziemlich unansehnlichen Anblick mit ihren struppigen Haaren. Schließlich sagte sie doch etwas. Sie starrte auf die Tischplatte und murmelte, dass sie Pipi machen müsse. Onkel Joschka geleitete sie auf den Gang und hörte verwirrt zu, wie sie hinter der olivgrünen Tür Wasser ließ. Drinnen war es finster und Vera wunderte sich, dass man hier aufgeschnittene Zeitungsseiten statt Klopapier verwendete. Das kratzte ihren Po und war mit der Spülung nicht durch das Loch zu bekommen. Auch den an der Kette hängenden hölzernen Griff erreichte sie nur mit Mühe. Später wurde für sie ein Email-Nachttopf angeschafft, weil sie sich fürchtete, allein hinauszugehen. Auch sollte die in der Küche schlafende Edu nicht mit dem Türenschlagen aufgeweckt werden. An jenem Abend, als es dann endlich Taubensuppe statt der Gans gab, denn irgendwie musste man ja die Ankunft Veras feiern, beugte sich Edu über ihren Teller und aß schlürfend. Niemand wies sie zurecht. Nach dem Abendessen ging sie auf den Gang hinaus, um eine Zigarette zu rauchen. Ihr Daumen und ihr Zeigefinger waren gelb von den zusammengezwickten, bis zum Ende gerauchten Zigaretten und ihre Zähne waren schwarz. Doch schien sie Vera nicht nur deswegen gruselig, auch die in ihren Arm tätowierten Zahlen machten sie furchterregend. So etwas hatte das Mädchen schon in der Erziehungsanstalt gesehen, gleich zwei von den Pflegerinnen trugen eine Zahlenreihe am Arm. Vera graute es vor beiden, besonders vor der Großen mit den Sommersprossen, weil die auf Schritt und Tritt Schläge austeilte und wenn sie ein Bett nicht ordentlich gemacht vorfand, warf sie alles zusammen auf den Boden. Diese Erfahrung ließ dann auch Edus Behäbigkeit unberechenbar und bedrohlich erscheinen, als könne zu jeder Zeit ein schreiender Erwachsener aus ihr heraustreten. Hatte Edu sich am Abend erst einmal in Trainingshose und Kombinage auf der Bettbank in der Küche hingelegt und die Decke über den Kopf gezogen, konnte man den Wandbrunnen nur noch erreichen, wenn man sich hinter dem Tisch vorbeipresste. Sie stellte ihre hochschaftigen Schnürschuhe immer neben die Tür. Der säuerliche Geruch ihres dicken Körpers füllte den Raum bis zum Morgen, er verlor sich erst am Nachmittag. Lüften war nicht möglich, die Tür zum Gang musste wegen des Zigarettenrauchs stets geschlossen bleiben. Drinnen im Zimmer legte man sich zur selben Zeit schlafen wie Edu draußen. Das war die Regel. Einmal gingen noch alle hinaus zum Ende des Ganges auf eine Rundreise durch Indien, wie der Onkel zu sagen pflegte, wobei er jeden Abend wiechend zu seinem Geistesblitz lachte. Dann verschlossen sie die äußere Tür, die zwischen Zimmer und Küche machten sie nur zu. Vera fiel es schwer, in diesem ihr unbekannten Zimmer einzuschlafen, in einem fremden Bett zwischen fremden Körpern und inmitten fremder Gerüche. Auch hier war es nicht stockdunkel, ein Fenster leuchtete auf dem Innengang des Hauses, auf der rechten Seite, das gehörte dem bis in die tiefe Nacht Schwarzarbeit verrichtenden Schuster. Die Tante zog sich vor dem Schlafengehen hinter der Tür des großen Schrankes aus. Onkel Joschka, ihr Mann, lag schon im Bett und klopfte auf den Polster in der Mitte, um dem Findling Vera zu zeigen, wo sie sich hinlegen solle. Er schlug die Decke zurück und ermahnte sie, die Beine ruhig zu halten, sonst würden sie sie zum Schlafen zu Edu in die Küche stecken. Die Tante verharrte in ihrem langen Schlafrock neben dem Bett. Sie richtete die Decke des Kindes, dann setzte sie sich mit dem Rücken zu ihm auf das Bett. So saß sie da, vornübergedrückt, reglos. Lange Minuten verstrichen, als wollte sie die Nacht erstarrt in dieser Haltung verbringen. Aus der Wohnung des Schusters fiel das schwache Licht über den Gang durch die Löcher des gehäkelten Vorhangs. In diesem Dämmerschein lag das Mädchen da und beobachtete den fleischigen Rücken durch halbgeschlossene Lider. Auf einmal erhob sich die Tante, legte den Schlafrock ab, dann hob sie sich mit einer unwahrscheinlichen, schon geträumt scheinenden Bewegung auch die Haare vom Kopf. Sie war vollkommen kahl. Ihr abgelegtes Haar lag leblos wie ein Skalp vor dem Spiegel. Vera täuschte vor zu schlafen, wie im Heim, wenn die Pflegerinnen abends durch die Säle gingen und Licht machten, doch dabei lauschte sie mit verhaltenem Atem darauf, was nun kommen würde. Ihr Herz klopfte wie wild. Sie hatte noch nie eine Perücke gesehen, daher dachte sie, auch die Tante habe Läuse. Dass auch die Erwachsenen am Kopf rasiert würden, nur würden sie ihre Haare zurückbekommen. Meine Damen und Herren, die zweite Passage behandelt zwei Protagonisten, Clary Oma und Lolly, den Schwiegersohn. Diese Passage ist kürzer und wir werden nun sehen, wie sie beide miteinander auskommen oder nicht auskommen. Es geht darum, dass die Alte, also die Clary Oma, von nun an anfangen sollte, Geld zu verdienen, Geld ins Haus zu bringen, indem sie Lampenschirme für den Neukapitalisten Lolly klebte. Die Alte hielt ihre Lacktasche in der Hand und studierte den Rufknopf des Aufzugs, als überlegte sie das Angebot. Sie ging immer zu Fuß hinunter, jetzt wollte sie nur Zeit schinden. Sie wollte das gute Verhältnis zu ihrem Schwiegersohn Lolly nicht offen verderben, doch das eine wollte sie auf jeden Fall vermeiden, dass ihr eine regelmäßige Arbeit aufs Auge gedrückt wurde. Sie war instinktiv höchst abgeneigt, eine Aufteilung ihrer Zeit zu dulden, vor allem aber im Zusammenhang mit einer Arbeitsleistung und wegen der früher oder später unvermeidlich gereizt eingeforderten Rechenschaft. Schließlich ging sie mit einem Achselzucken noch für 5 Minuten hinein in die Wohnung. Die Aufgabe sollte nicht an ihrem guten Willen scheitern. Die Tür hatte sie offen gelassen, damit es klar war, sie widmete der Angelegenheit tatsächlich nur einige Minuten. Das Klacken der ankommenden Liftkabine war zu hören, dann wurde der Aufzug wieder weggeholt. Lolly zeigte ihr an den fertigen Werkstücken, wie das Material in Deckung gebracht und am Stoß fixiert wurde, wie dann die Zackenlitzen drauf zu streichen waren, damit die Klebestelle verschwand, die später durch den beleuchteten Stoff durchscheinen würde. Zwei jeweils dem Umfang des Schirmes entsprechende Zierbänder seien abzuschneiden, das machte er vor, dann empfahl er Clary Oma, die ganze Rolle Zackenlitzen doch mit nach Hause zu nehmen und dort auszuprobieren, wie sie damit zu Rande kam. Sie müsse hier und jetzt nicht damit herumscheißen, dazu sei es schon zu spät. Dass die beiden Schirme nie mehr zurückkommen würden, hatte er in Kauf genommen. Lolly sagte sich fort mit Schaden, die sind ja im Stiegenhaus eh schon einmal runtergefallen. Das bisschen an Rohmaterial hätte er wirklich gern geopfert, wenn Clary Oma zu diesem Preis aus ihrem Leben auf immer und ewig verschwinden würde. Doch noch mehr hätte er sich gefreut, wenn die Alte gegebenenfalls begreifen würde, dass sie, um Geld zu verdienen, nicht unbedingt an irgendeinem Arbeitsplatz erscheinen musste, was ihr ohnehin nie gelungen war. Nach 2 Wochen drehte und wendete Lolly die fertigen Stücke verdattert in der Hand. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen. Clary Oma wartete mit dem Hochmut des Künstlers, zurückgenommen und mit gewisser Herablassung auf die Reaktion. Sie war von vornherein darauf vorbereitet, dass Lolly die Werke nicht verstehen und nicht schätzen würde, also hatte sie gar nicht vor, sich auf eine Auseinandersetzung einzulassen und noch weniger auf ein etwaiges Argumentieren. Sie hatte geplant, die kritisierten Werkstücke ohne viel Federlesens zurückzunehmen und einfach abzugehen. Doch Lolly gab sie nicht sofort zurück. Nein, er verhörte die Alte detailliert, für welches Umfeld sie diese Leuchtkörper genau gedacht hatte, denn sie musste sicherlich eine Vorstellung gehabt haben, wo sie stehen sollten. Klari Oma kannte Lolly nicht gut genug. So kam sie auch nicht dahinter, dass der kaum vernehmbare Taktwechsel im geneigten Interesse, das unbemerkbare Umschlagen der Erkundigungen in eine gereizte, wiederholt gestellte Frage der sicheren Vorzeichen eines Zornausbruches waren. Sie antwortete mit unschuldiger Miene, so ganz konkret habe sie sich nichts vorgestellt. Ehepaare könnten so etwas kaufen wie zum Beispiel der Lolly und die Vera oder Vergnügungslokale, wie zum Beispiel Hurenhäuser, erkundigte sich ihr Schwiegersohn sanft. Einer der Schirme zeigte ein mit naiver Hand ausgeführtes Bacchanal. Ringsum auf dem Schirm jagten in einem sonderlichen Reigen Männerfiguren mit erigiertem Schwanz, Frauen mit spitzen Brüsten. Klari Oma hatte die aus Karton ausgeschnittenen Schattenfiguren von innen in den Schirm geklebt, was die Lampe grundsätzlich unbrauchbar gemacht hätte, vorausgesetzt, sie wäre zu einem übermütigen Wiederverkäufer gelangt. Das andere Musterstück war etwas einfacher gestaltet. Hier streckten furchtbare Teufelsfratzen ihre Papierzungen heraus und klobig gezeichnete Teufelshände griffen mit ihren Krallen zum oberen Rand des Lampenschirms. Die Augenschlitze hatte Klari Oma mit der Nagelschere ausgeschnitten, damit sie das Licht durchließen. Lolly betrachtete die Figuren mit unheilschwangerer Ruhe und kratzte mit dem Fingernagel winzige Stücke der gewissenhaft aufgeklebten Innendekoration ab, womit er zuerst die sorgfältig ausgearbeiteten Motive und dann die beiden Schirme vernichtete. Dabei knurrte er, die liebe Oma sei leider nicht ganz normal, was er auch so formulieren könne, sie sei eine Irre, der man ins Hirn geschissen habe und die er schon lange dorthin hätte schicken müssen, wo der Pfeffer wächst, doch wenn er das bisher unterlassen hatte, so hole er es unverzüglich nach, denn es sei jetzt an der Zeit. Hier brüllte er schon und bugsierte die Alte an ihrem Ellbogen zur Tür und er empfehle, dass die liebe Oma ihre Warzenvisage hier nie wieder zeige, doch wenn sie das trotzdem tue, dann in seiner Abwesenheit, denn sonst würde man ihn wegen Mordes einsperren und der Herrgott möge es nicht geben, dass es die liebe Oma wäre, der er den dreckigen Hals umdrehe und sicherheitshalber auch noch abschneiden würde. Der Herrgott möge es nicht geben. Die Alte schrie von unten aus dem nachhallenden Stiegenhaus noch herauf, dass der Lolly von den Zeichnungen der griechischen Vasen keine Ahnung habe, weil der Lolly nämlich ein Trottel sei, ein blöder Trottel. Ein Nachbar trat auf den Gang, ihm erklärte Klari Oma mit Nachdruck, dass der Lolly ein blöder Trottel sei und als der Mann sie fragte, ob er der lieben Frau den Lift holen solle, antwortete sie, eine liebe Frau sei seine Mutter, die Hur, aber nicht sie. Damit begann sie seitwärts auf den linoleumbelegten Stufen zum Fuß hinunterzugehen. Tja, sie war einfach nicht fähig, sich an den Aufzug zu gewöhnen. Da waren zu viele Knöpfe drinnen.